Ja, guten Morgen. Ich wollte gerade anfangen wie Rüdiger Hoffmann, aber das mache ich jetzt nicht. Ich weiß gar nicht, ob ihr mich alle kennt. Rolf Jungeblut, mein Name. Es ist schon ganz lange her, dass ich mal hier war. Ich glaube, das war vor Corona, als ich mal hier war. Muss schon echt lange her gewesen sein. Und genau, ich gehöre zur Gemeinde in Papenburg, arbeite aber auch bei den Baptisten, nämlich in Veenhusen im Sozialwerk. Und heute Morgen bin ich hier, darf mit euch Gottesdienst feiern, darf die Predigt halten. Herzlichen Dank dafür und darf mit euch gemeinsam das Abendmahl feiern. Ich denke, das ist wirklich von meiner Seite auch Grund zum Loben und zum Dank. Wir haben gerade hier zusammengestanden als Team und haben ein Wort bekommen. Da ging es darum, nicht auf das, was auf der Erde ist, auf das Irdische zu schauen, sondern auf das Himmlische, weil sich das einfach lohnt. Ich fange jetzt ein bisschen mit dem Irdischen an. Mein Thema heute ist, jetzt muss ich mal zurückgehen, ist das Leben eigentlich fair? Ist das Leben fair? Und möchte uns da ein paar Gedanken dazu weitergeben. Ich hoffe, dass ich mit euch zusammen die Kurve kriege, dass wir am Ende das Himmlische vor Augen haben und uns davon auch letztendlich ja nicht beeinflussen lassen, aber führen lassen, mitnehmen lassen für unser ganz persönliches Leben. Also ist das Leben fair? Ist eine Frage, die mich auch immer mal wieder beschäftigt. Nicht so sehr in meinem eigenen Leben, weil ich glaube, dass ich einen guten Draht auch zu Gott, zu Jesus habe, nicht immer perfekt und bin auch drauf, muss auch jeden Tag immer wieder darum bitten, dass er mir vergibt, aber ich möchte schon mein Leben mit Jesus leben, aber wenn ich darüber hinausschaue bei meiner Arbeit oder auch in meinen ehrenamtlichen Tätigkeiten, erlebe ich immer wieder auch Menschen, denen es nicht so gut geht oder denen das Leben nicht so gut mitgespielt hat, bis heute. Bei vielen, muss man dazu sagen, ist es auch so, dass sie Jesus noch nicht kennengelernt haben und so mitten mit ihren Problemen so im Leben stehen. Ich darf Menschen kennenlernen, die als Kinder nicht Schönes erlebt haben, wirklich ganz massiv schlimme Dinge erlebt haben und das jetzt mit rumtragen müssen. Und das mitnehmen müssen, auch in das Alter und jetzt sehen müssen, wie sie mit ihrem Leben klarkommen. Es gibt Menschen, da klappt es besser und es gibt Menschen, da klappt es überhaupt nicht, weil sie schwerst traumatisiert sind und so feststecken, dass es irgendwie nicht weitergeht. Auf der anderen Seite gibt es Menschen, da hat man den Eindruck, die leben immer auf Wolke 7. Denen geht es immer gut. Wenn man sie trifft und dann lächeln sie dich an, mir geht's super. Schön. Also, nichts dagegen, super, schön. Aber ne, da fragt man sich so, wie passt das? Ist das Leben fair? Und ich glaube, manch ein Mensch fragt sich das auch. Ist das Leben fair zu mir? Ist das überhaupt fair? Und man muss ja auch dazu sagen, so ein ganz plattes kommt zu Jesus und es ist alles toll, reicht ja auch nicht, weil das stimmt ja auch nicht. Also ich bin Christ und ich bin schon lange mit Jesus unterwegs und so manche Krise durfte ich und darf ich bis heute erleben und musste auch mit klarkommen. Aber ich für mich merke, es ist etwas anderes, nicht so ein plattes. Ich bin nicht zum Glauben gekommen, weil mir jemand gesagt hat, komm zu Jesus, alles super. Sondern ich bin in einer schweren Krise oder, was heißt Krise, in einer Zeit zum Glauben gekommen, wo mein Leben sowieso total durcheinander war und ich erlebt habe und erleben durfte, dass Jesus so Stück für Stück mein Leben zurechtgebracht hat. Bis heute arbeitet er an meinem Leben, aber ich durfte erleben, dass es nicht alles auf einmal kam, sondern dass es Stück für Stück war, dass es Rückschläge gab und es wieder nach vorne ging. Von daher glaube ich, war ich froh, dass ich das nicht so mitbekommen habe. Ja, wir haben keine Garantie, was wird morgen sein. Wir haben keine Garantie, wie wird es sein. Und ich möchte uns einige Verse lesen aus dem Römerbrief, Römer 8, die Verse 18 bis 27. Ich glaube, die werden auch angezeigt. Da heißt es, denn ich bin sicher, dass das Leiden der jetzigen Zeit im Vergleich zu der Herrlichkeit, die an uns sichtbar werden wird, überhaupt nicht ins Gewicht fallen. Die gesamte Schöpfung wartet ja sehnsüchtig auf den Tag, an dem Gott die Herrlichkeit seiner Kinder offenbart. Denn alles Geschaffene ist der Vergänglichkeit ausgeliefert, unfreiwillig. Gott hat es so verfügt. Es gibt allerdings Hoffnung. Auch die Schöpfung wird einmal von dieser Versklavung an die Vergänglichkeit zur Herrlichkeit der Kinder Gottes befreit werden. Denn wir wissen, dass die gesamte Schöpfung bis heute unter ihrem Zustand seufzt, als würde sie in Geburtswehen liegen. Aber nicht nur sie, sondern auch wir selbst, denen Gott schon seinen Geist geschenkt hat. Die erste Gabe des neuen Lebens. Auch wir seufzen innerlich und warten sehnsüchtig auf die Vollendung der Kindschaft, die Erlösung unseres Körpers. Denn mit dieser Hoffnung sind wir gerettet worden. Aber eine Hoffnung, die man schon erfüllt sieht, ist keine Hoffnung. Denn warum sollte man auf etwas hoffen, das man schon verwirklicht sieht? Wenn wir aber auf etwas hoffen, das wir noch nicht sehen können, warten wir geduldig, bis es sich erfüllt. In gleicher Weise nimmt der Geist Gottes sich auch unserer Schwachheit an, denn wir wissen nicht, wie man richtig beten soll. Er tritt mit einem Seufzer für uns ein, das man nicht in Worte fassen kann. Und Gott, der die Herzen erforscht, weiß, was der Geist Gottes damit sagen will. Denn der Geist tritt für die Heiligen so ein, wie es vor Gott angebracht ist. Es gibt zwei Wahrheiten. Es gibt die eine Wahrheit, dass das Leben der Vergänglichkeit unterworfen ist und damit verbunden auch letztendlich durch die Sündhaftigkeit, durch die Sünde, die in diese Welt gekommen ist, diese Ungerechtigkeit, dass es da so ist und da so ist, dass wir es nicht in der Hand haben, ja, wie unser Leben verläuft. Und dieses Leben, ja, beschreibt Paulus hier mit Versklavung. Ne? Auch die Schöpfung wird einmal von der Versklavung an die Vergänglichkeit zur Herrlichkeit in der Kinder Gottes befreit werden. Paulus nennt dieses Leben ein versklavtes Leben, versklavt letztendlich durch die Sünde, versklavt dadurch, dass wir ja durch den Sündenfall da stehen, wo wir stehen. Aber Paulus spricht eben auch von der Hoffnung. Ich weiß nicht, wie es euch geht, vielleicht erlebt ihr euer Leben nicht so, dass ihr sagt, es ist Versklavung, wir empfinden es nicht so. Aber wie gesagt, ich kenne Menschen, ich glaube, die sehen das schon so und die wären froh, wenn sie aus ihrem Leben rauskämen, aber die kennen die Tür nicht, sie wissen nicht, wie es gehen soll, probieren alles aus und ja, am Ende wissen sie keinen Ausweg mehr. Ich habe einmal, das ist nicht so schön, eine junge Frau beerdigen müssen, die hat wirklich alles versucht, was es gibt, hatte schwere Depressionen und sie hat alles versucht, was es gibt, hat jede Sache angenommen, die man machen konnte, um da vielleicht rauszukommen, von Medikamenten her, über alles, was man so konnte, was sie so gefunden hat. Am Ende hat sie sich das Leben genommen. Sie hat die Tür nicht gefunden. Und das ist diese Versklavung, das ist das, was Paulus hier meint, dieses vom Leben versklavt zu sein, vom Leben so gefesselt, gefangen zu sein, dass es nicht weitergeht und wir keinen Ausweg haben. Das ist das, wo wir erstmal keinen Einfluss drauf haben, wir persönlich nicht. Wir dürfen unser Leben leben, dürfen unser Leben in die Hand nehmen und dürfen das Beste daraus machen. Und wenn wir Kinder Gottes sind, wissen wir, was das heißt, das Beste daraus machen, nämlich von Gott her zu leben. Das, was wir gerade zugesprochen bekommen haben, nicht auf das zu schauen, was eben das Irdische ist, das, was ich gerade erzähle, sondern wirklich auf Jesus zu schauen. Aber wie viele Menschen gibt es, die das nicht so haben? Oder auch, wenn in unserem Leben Krisen kommen, den Blick wieder neu auszurichten. Ich weiß noch, ich war ganz frisch von der Bibelschule, was heißt ganz frisch, nicht so ein, zwei Jahre war schon her, und ich arbeitete beim Blauen Kreuz und mein Chef, der auch mein Freund wurde, der war so einer, der hat alles gegeben für das Reich Gottes. Er war morgens der Erste in dem Werk, also es war ein großes Blaukreuzwerk. Er war der Erste, der da war, und er war der Letzte, der ging. Der hat immer Urlaub am Stück genommen, also der war dann die ganzen 30 Tage weg, kam dann wieder und hat dann durchgearbeitet. Und seine Frau genauso. Die haben sich wirklich eingebracht, und er erzählte mir mal so, dass er, wenn er dann auf Rente kommt, dann da in der Nähe sich ein Häuschen kaufen wollte und dann mit seiner Frau mehr Zeit verbringen möchte, mit seiner Familie mehr Zeit verbringen möchte. Denn die lebten wirklich für das Blaue Kreuz. Ich weiß noch, so Weihnachten, Neu, Silvester und so. Es wurde immer, es war eine Einrichtung für suchtkranke Männer, es wurde immer mit den Männern gefeiert. Es war immer wirklich hier sein Werk. Und er hat viel getan. Und dann eines Nachts rief sein Sohn an und sagt, Papa ist tot, 59 Jahre Herzinfarkt. All die schönen Wünsche, alles das, was sie gerne machen wollten, war hin. Elfriede, seine Frau, war am Boden zerstört. Warum? Warum? Und ja, wie kann das? Das Schöne ist, obwohl für sie eine Welt zusammenbrach, hielt sie an Jesus fest, hielt sie an dem Himmlischen fest, blieb nicht bei dem Irdischen. Und sie durfte weiter ihr Leben mit Jesus leben und durfte, erzähle ich gleich noch was, auch erleben, dass sie wieder die Sonne scheinen sah. Ich will nicht nur dabei stehen, weil das Leben mit Jesus ist nicht nur, oh ja, das ist nett, danke. Ich will nicht nur davon reden, das Leben mit Jesus ist nicht nur so, sondern es hat auch so viele wunderbare, tolle Seiten. Wenn ich in mein Leben hineinschaue, ich habe schon gesagt, so ganz am Anfang meines Lebens, als Jesus hineinkam, da, also mein Lebensmotto war früher, ich lebe, solange wie ich lebe, feiere ich, mache ich, weil irgendwann ist zu Ende. Aber so leben, wie die anderen Menschen das tun, das will ich nicht. Das war so bei mir, ich koste das Leben aus und nehme mit, was ich kriegen kann. Und da war es mir eigentlich fast egal, wie lange das geht. Dann kam Jesus in mein Leben und auf einmal bekam mein Leben Sinn, bekam ein Ziel. Und ich durfte erleben, wie manche Dinge zurechtgebracht worden sind. Und auf einmal wurde ich gebraucht. Und auf einmal durfte ich erleben, was es heißt, Kind Gottes zu sein. Wahnsinn. Das durfte ich erleben und das darf ich bis heute erleben. Wahnsinn. Ich habe eine tolle Arbeit, die mir Spaß macht. Ich bin seit 36 Jahren glücklich verheiratet. Ich hatte gerade einen wunderbaren Urlaub. Da schien die Sonne. Nicht so wie hier. Genau, aber ich bin seit 1,5 Wochen wieder da und das, die Farbe geht schon wieder weg, weil irgendwie hat das hier keinen Stand. Wir haben gerade gelesen, da komme ich gleich auch noch zu, der Geist Gottes in uns. Ich darf erleben, wie der Geist Gottes in meinem Leben wirkt. Ich durfte bis heute so viele Wunder erleben. Wunder, die, ich gebe meinen Wundern immer Namen, weil dann vergesse ich die nicht mehr. So, das Fahrradwunder oder so und Das darf ich erleben bis heute, dass der Geist Gottes da ist, dass Gott da ist und das wirklich Leben schenkt. Aber es gibt eben auch diese andere Wahrheit. Die Wahrheit, dass es auf der einen Seite die Sonnenseite gibt, aber auf der anderen Seite eben auch die Regenzeit. Aber die zweite Wahrheit, die Wahrheit, von der hier die Rede ist, diese Hoffnung, die wir haben dürfen. Es gibt Hoffnung. Es gibt allerdings Hoffnung, sagt Paulus. Das, was da ist, das, was Menschen erleben, das, was wir erleben, das ist nicht alles. Ja, wir leben nicht heute in so unsicheren Zeiten, dass wir sagen müssen, das ist alles. Sondern es gibt mehr, es gibt Hoffnung. Es ist die Hoffnung auf ein neues, besseres Leben. Es ist das Leben, von dem Johannes in der Offenbarung schreibt, und die Verse möchte ich uns auch lesen. Dann sah ich einen ganz neuen Himmel und eine völlig neuartige Erde. Na, alles wird neu, sagt Paulus ja hier. Der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen. Auch das Meer gab es nicht mehr. Ich sah, wie die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkam. Sie war schön wie eine Braut, die sich für ihren Bräutigam geschmückt hat. Und vom Thron her hörte ich eine laute Stimme rufen: Jetzt ist Gottes Wohnung bei den Menschen. Unter ihnen wird er wohnen und sie alle werden seine Völker sein. Gott selbst wird als ihr Gott bei ihnen sein. Jede Träne wird er von ihren Augen wischen. Es wird keinen Tod mehr geben und auch keine Traurigkeit, keine Klage, keinen Schmerz. Was früher war, ist für immer vorbei. Seht, ich mache alles ganz neu, sagte er, der auf dem Thron saß, und wandte sich dann zu mir, zu Johannes, und er sagt zu Johannes: Schreib diese Worte auf, sie sind zuverlässig und wahr. Ich finde es so schön. Schreib es auf, sie sind zuverlässig und wahr. Diese Worte sind Wahrheit, sie stimmen. Es ist die Wirklichkeit. Das, was wir heute erleben, ist nicht das Letzte, sondern es ist das, was wir heute erleben, aber es gibt einen danach. Das Schönste kommt noch, hat Ernst Rinica, glaube ich, gesagt, mal ein Buch geschrieben über diese, das Schönste kommt noch. Und das ist das, was Paulus uns hier sagt, das Schönste kommt noch. Wir werden das erleben dürfen, wenn wir Kinder Gottes sind, dürfen wir das erleben. Und das ist die zweite Wahrheit, nämlich, dass das Schönste noch kommt, dass wir diese Hoffnung haben dürfen. Und diese Hoffnung ist nicht mit Zweifel besetzt, sondern hier steht ganz klar, es ist zuverlässig und wahr. Es ist göttliche Wahrheit. Sie kommt. Wir werden sie erleben. Und dann werden wir eine Welt erleben, in dieser Satz, das Leben ist nicht fair, überhaupt keine Relevanz mehr hat. Weg ist. Weil es das da nicht mehr geben wird. Da wird es diese Unterschiede nicht geben. Da wird es das nicht geben, dass Menschen auf diese Welt kommen und nicht so gute Startmöglichkeiten haben. Sondern da wird es einfach wunderbar und herrlich sein. Paulus sagt hier aber noch mehr. Auch wenn wir in der heutigen Welt leben, auch wenn wir in dieser heutigen Welt unterwegs sind, Und wenn wir in dieser Hoffnung leben, dass es irgendwann kommen wird, heißt das nicht, dass wir alleine sind. Heißt das nicht, dass wir irgendwie damit klarkommen müssen. Sondern Paulus sagt uns ja, dass Gott uns den Heiligen Geist gegeben hat. Als erste Gabe des neuen Lebens. Der Heilige Geist ist die erste Gabe für das neue Leben. Bedeutet, wir haben schon Geschmack davon. Wir schmecken schon dieses neue Leben, nicht erst in Zukunft, nicht erst irgendwann, sondern hier, jetzt und heute. Bist du ein Kind Gottes, erlebst du hier, jetzt und heute schon etwas von dieser Herrlichkeit. Und ich habe gerade schon mal gesagt, dass ich so viele Wunder erleben durfte, dass ich den Geist Gottes erleben darf. Und das ist tatsächlich so. Und wenn ich an Elfriede denke, die gerne noch viele Jahre mit ihrem Mann gelebt hätte, mit Sicherheit. Aber ich habe heute noch Kontakt zu ihr. Und wenn ich in Hagen, sie wohnt in Hagen in Westfalen, wenn ich da bin oder meine Frau und ich da sind, dann besuchen wir sie auch. Und wenn wir so mit ihr eine Tasse Tee zusammen trinken und im Gespräch sind, dann kommt immer wieder diese Dankbarkeit durch, dass Gott sie getragen hat, dass Gott ihr trotzdem ein erfülltes Leben gegeben hat. Anders, aber erfüllt, anders, aber gesegnet. Und sie weiß ja ihren Mann wo? In der Ewigkeit bei Gott. Sie weiß, dass Helmut ewiges Leben hat. Und sie hat ihr Leben in die Hand genommen, hat es Gott anvertraut, hat sich dem Himmlischen ausgerichtet. Und immer wieder kommt der Satz: Ich bin dankbar. Ich bin so dankbar. Und das ist dieser Unterschied. Das ist dieser Unterschied zwischen dem mit Jesus unterwegs zu sein oder ohne Jesus unterwegs zu sein. Bedeutet eben aber auch, dass wir, wenn wir in dieser Hoffnung leben wollen, wenn wir diese Hoffnung haben wollen, an Jesus nicht vorbeikommen. Bedeutet aber auch, dass wir nicht einfach sagen können, naja, so ein bisschen Glaube, das ist ja super, das reicht. Ein Jugendreferent sagte mal, schon einige Jahre her, so glauben wollen die wohl alle an Gott, aber mit Jesus, da tun die sich schwer. Aber Glaube ohne Jesus? Im Neuen Testament, Johannes 14, Vers 6, heißt es, dass Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, also zu Gott, denn durch mich. Jesus ist der einzige Weg zu Gott. Ich habe mal eine Predigt gehört, ist auch schon viele Jahre her, das war in Hagen, ja, auch. Da habe ich eine Predigt gehört von einer Pastorin, die sagte zu diesem Text, mit dem ersten Teil komme ich ja noch klar, aber mit dem zweiten Teil, niemand kommt zum Vater, denn durch mich, da hätte sie Kopfschmerzen. Weil sie meinte, es muss doch andere Wege geben. Ne? Gibt doch viele Weltreligionen und irgendwie, wenn alle religiös sind, dann muss das doch gehen. Da ist die Bibel ziemlich klar und ziemlich eindeutig. Und die Bibel sagt, niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Du hast das gelesen, ne? Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens. Und zusammengefasst, Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens und ich gebe das ewige Leben. Ich gebe denen, die an dich glauben, an mich glauben, das ewige Leben. Er gibt dieses Leben. Und wenn wir diese Hoffnung haben wollen und wenn wir in dieser Hoffnung leben wollen, dann brauchen wir Jesus. Und das Schöne ist, da wo Jesus in dein Leben hineinkommt, da wo wir mit Jesus unterwegs sind, da erleben wir den Geist Gottes ganz tief in uns. Da erleben wir, dass der Geist Gottes in uns hineinkommt und unser Leben ausfüllt und unser Leben verändert. Und dass diese Hoffnung nicht Ewigkeitshoffnung ist irgendwann, sondern schon heute relevant ist. Heute schon Wirklichkeit ist. Ich weiß nicht, was morgen ist. In meinem Leben nicht und in deinem Leben nicht. Und das weißt du auch nicht. Aber eins weiß ich. Und warum weiß ich das? Weil der Geist Gottes das tief in mir verankert hat, tief in mein Leben hineingelegt hat. Eins weiß ich. Dass morgen er, der Geist Gottes, da ist, Jesus an meiner Seite ist, Gott an meiner Seite ist und ich den morgigen Tag nicht alleine gehen muss. Das weiß ich. Das ist Wirklichkeit. Das ist Wahrheit. Und das ist das Wunderbare bei Gott. Ich finde, es gibt nichts Größeres. Deshalb möchte ich weiß nicht, wo du stehst heute Morgen. Ich habe keine Ahnung. Ich bin ein Gast. Ich weiß auch nicht, ob die anderen das alle wissen. Ich bin ein Gast. Aber ich möchte dir Mut machen. Ich möchte dir Mut machen, an Jesus zu glauben. Ich möchte dir Mut machen, diesen Schritt zu tun, durch diese Tür zu gehen. Diese Wirklichkeit, diese Wahrheit anzunehmen. Ich kenne so viele Menschen, die diese Tür suchen. Und wir versuchen immer wieder, Wege zu finden, damit wir zu dieser Tür kommen. Aber wir dürfen durch diese Tür gehen. Wir dürfen Jesus als unseren Retter, als unseren Heiland anzunehmen. Wir dürfen Jesus annehmen und dürfen an ihn glauben, damit wir Ewigkeitshoffnung haben, aber nicht nur erst dann, sondern auch heute. Wissen dürfen, er pflanzt es in meinem Leben hinein durch den Geist Gottes. Und er wird groß in meinem Leben. Und dann kommen Krisen. Aber wir stehen nicht alleine. Ich weiß nicht, viele wissen es vielleicht, manche, die mich kennen. Ich hatte mal einen Burnout, ist auch schon einige Jahre her. Und dann sitze ich in der Klinik und Bibel lesen, sonst habe ich immer so einen Rhythmus gehabt, funktionierte alles nicht, das klappte alles nicht. Und dann habe ich das gemacht, was man eigentlich nicht macht, einfach aufschlagen. Habe ich aber trotzdem gemacht, weil ich nicht wusste, wie ich es sonst machen soll. Und ich wollte lesen, ich wollte glauben. Aber ich wusste auch nicht, wie es weitergeht. Also ich war ziemlich am Boden und wusste nicht, wie es weitergeht. Und dann schlage ich einfach auf und dann lese ich Jeremia. Und da habe ich gedacht, ach du, Punkt, Punkt, Punkt. jetzt auch noch den Depressiven. Ja, der hat ja überhaupt keine Sonne gesehen. Wenn er das mal lest, da ist ja, und habe gedacht, ach du grüne Neune. Und dann fällt mein Blick auf einen Vers, und da stand, ich war damals noch beim Ostfriesischen Gemeinschaftsverband angestellt als Prediger, und da stand, du sollst mein Prediger sein und ich will dein Gott sein. Genau das, was ich brauchte. Genau das, was ich brauchte in dieser Situation, um Hoffnung zu schöpfen. Das, was ich brauchte, um als Startschuss zu haben für die Heilung. Von Gott gegeben, durch den Geist Gottes. Amen. Das kann man nur feiern, finde ich. Aber das ist es. Wir stehen nicht alleine. Vom Anfang nicht auf das Irdische schauen. Ich habe es ein bisschen aufgezeigt. Es ist die Realität für viele Menschen. Aber wir haben die Möglichkeit, auf das Himmlische zu schauen. Und wenn wir Kinder Gottes sind, sowieso durch den Geist Gottes. Und glaub daran, er ist jetzt da, aber auch morgen. Und nochmal möchte ich Mut machen, durch diese Tür zu gehen. Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Amen.